Wir sind hier in München und das bedeutet, wir sind in einer Stadt, die sehr schön ist. Ich glaube, heute zeigt sie sich auch von ihrer besten Seite. München hat viel zu bieten, unter anderem viel Kultur. Es gibt hier viele Museen, in denen man Kunstwerke anschauen kann, der vergangenen Jahrhunderte, da kann man viel lernen. Ich muss aber zugeben, ich habe mich noch nie so groß für Kunst interessiert. Wenn ich ein Museum besucht habe, dann lag das weniger an meinem Interesse, sondern eher, dass ich meiner Mama eine Freude bereiten wollte. Sie liebt Kunst. Ich persönlich komme da eher so nach meinem Vater. Aber ich weiß auch, und das gebe ich auch zu, dass ich oft nicht den richtigen Blick für Kunst habe. Ich schaue ein Bild an und bin dann eher gelangweilt, weil ich gar nicht richtig verstehe, was dort eigentlich dargestellt wird. Aber ich glaube dann, wenn man echte Kunst sieht und wenn man den tieferen Sinn dahinter versteht, dann kann man seinen Wert auch sehen und darüber staunen. Heute soll es auch um unseren Blick auf etwas gehen, aber nicht der Blick auf ein Kunstwerk, sondern unseren Blick auf das Kreuz von Jesus Christus. Und auch da zählt das. Wir brauchen den richtigen Blick aufs Kreuz, um den Wert von Jesu Tod zu sehen. Wir wollen heute zusammen die Kreuzigung anschauen aus dem Matthäusevangelium. Ich lade euch ein, eure Bibeln mit aufzuschlagen zu Matthäus Kapitel 27. Matthäus Kapitel 27 und dann die Verse 31 bis 44. Bei mir ist das auf der Seite 40 im hinteren Teil. Ich glaube bei euch auch, ja. Also Matthäus 27 ab Vers 31 lesen wir zusammen Gottes heiliges Wort. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hingingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in drei Tagen auf, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und den Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Christus wurde gekreuzigt und wir brauchen den wahren Blick für die echte Bedeutung, die dahinter steckt. Der tiefe Sinn, der im Kreuz steckt. Ich glaube, wenn man den Text so das erste Mal hört, so auf den ersten Blick, dann kann dieser Text sehr traurig und düster sein. Jesus wird hier gefoltert, verspottet und gequält. Und es ist auch gut und wichtig, dass wir auch heute sehen, wie schrecklich das damals war. Was für ein schrecklicher Tag das war. Heute heißt ja dieser Tag Karfreitag. Kara kommt aus dem Altdeutschen, heißt sowas wie Klage oder Trauer. Und auch davon ist der heutige Tag geprägt. Deswegen sind einige von uns dunkel angezogen, weil wir heute an das Leiden und Sterben Jesu denken. Wir klagen über ihn. Aber wir müssen tiefer blicken. Wir müssen genauer hinschauen. Wir müssen tiefer verstehen, was damals wirklich am Kreuz geschah. Und dann erkennen wir, wie schön und wie herrlich das Kreuz ist. Jesus erfüllt dort seine wunderbare Mission. Er gibt sich dorthin, um uns Menschen zu retten. Gott erfüllt dort seinen Rettungsplan für diese Welt. Und sogar in den Worten, diese Lästerworte, die die Menschen zu Jesus gesprochen haben, sogar darin steckt wunderbare Wahrheit über Jesus. Das ist der wahre Blick aufs Kreuz. Und ich hoffe, dass wir ihn heute haben. Das ist meine Hoffnung, dass wir den wahren Blick aufs Kreuz haben und dass wir die Herrlichkeit von Jesu Tod sehen. Ich hoffe, dass wir uns auch als Gemeinde neu freuen dürfen über Jesus, dass er für uns gestorben ist, dass wir neu ins Staunen geraten über das Evangelium. Und ich freue mich auch, dass heute einige neue Gesichter da sind und einige von euch sind Gäste hier. Das ist richtig schön. Und vielleicht gibt es manche von euch, die das Kreuz noch gar nicht so richtig verstanden haben. Und ich hoffe, dass du durch die Predigt tiefer erkennst, wer Jesus ist, warum er gestorben ist und warum das auch so wichtig ist für dich ganz persönlich. Und dafür wollen wir noch gemeinsam beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir brauchen deinen Geist, dass wir Jesus erkennen und auch begreifen dürfen, was sein Tod für uns bedeutet. Bitte schenk uns diesen wahren Blick aufs Kreuz. Schenk uns Freude über Jesus, mach uns dankbar über ihn. Rede du zu uns lebendige Worte und schenk, dass dein Wort tief in unser Herz hineinkommt. Und ich will auch beten für die Gäste, die da sind, dass sie heute auch verstehen dürfen, wie wichtig dein Tod ist, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen uns diesen Text über Jesu Kreuzigung in zwei Teilen anschauen. Ihr seht das gleich auch auf der Folie. Der erste Teil ist Kreuzigung und Erniedrigung, Verse 31 bis 36. Und dann der zweite Teil, die Verspottung Jesu, ab Vers 37. Kommen wir zum ersten Teil, Kreuzigung und Erniedrigung. Und wir lesen nochmal Vers 31 und Vers 32. Als sie ihn aber verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Jesus ist also auf dem Weg zur Kreuzigung und wir sollten nochmal dran denken, was kurz vorher geschehen ist. Es sind die letzten Stunden von Jesu Erdenleben vor seinem Tod. In der Nacht vor dem Karfreitag wurde er gefangen genommen von den Römern. Er wurde von seinen Freunden, von seinen Jüngern verlassen, sodass er ganz alleine war, wie ein einsames Schaf unter Wölfen. Er wurde dann vom Hohen Rat verhört. Der Hohe Rat, das war die religiöse Elite der damaligen Zeit. Und als er dann zugestimmt hat, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, da hat der Hohe Rat ihre Kleider zerrissen und sie waren sich sicher, jetzt verdient er die Todesstrafe. Der Hohe Rat hat ihn dann angespuckt und verprügelt. Dann ging es weiter für Jesus, er kam zum Statthalter Pilatus. Vor ihm hat Jesus sich nicht verteidigt. Es wurde ein schlimmer Verbrecher namens Barabbas freigelassen statt Jesus. Dann wurde Jesus ausgepeitscht. Von den römischen Soldaten wurde ihm dann ein Purpurmantel angezogen. Er hat so eine Dornenkrone auf sein Haupt bekommen, ein Rohr in seine Hand. Und dann haben sie ihn verspottet. Sie haben ihn lästerlicherweise König der Juden genannt, wollten ihn aber eigentlich demütigen. Und schließlich haben sie ihm ins Gesicht gespuckt und ihn geschlagen. All das hat Jesus bis jetzt schon erlitten. Und jetzt ist er auf dem Weg zur Kreuzigung und da wird es nicht schöner für ihn. Er schaut dem Tod ins Auge. Der letzte Abschnitt seines Lebens ist der schwerste. Jesus hatte bis hierhin seinen Jüngern schon einige Male angekündigt, dass er leiden wird. Und genau das passiert jetzt. Einerseits ist hier der Tiefpunkt von Jesu Leben, weil er jetzt erniedrigt wird und stirbt wie ein Verbrecher. Aber gleichzeitig ist es der Höhepunkt seines Lebens, weil er seine Mission jetzt erfüllt. Es war damals üblich, dass die Leute, die von den Römern gekreuzigt wurden, den Querbalken des Kreuzes selber tragen mussten. Dieses senkrechte Teil, das stand schon am Hinrichtungsort, den Querbalken mussten sie selber tragen. Und das hatte Jesus jetzt schon ein Stück geschafft. Er ist wahrscheinlich bis zur Stadtmauer von Jerusalem gekommen, aber dann war er zu sehr geschwächt. Er hatte schon so gelitten, er konnte es nicht mehr tragen. Und deswegen wurde dann ein gewisser Simon aus Kyrene gezwungen, Jesus da zu helfen. Und dann geht's weiter. Lesen wir weiter ab Vers 33. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Jesus wird zu diesem legendären Ort Golgatha gebracht. Wahrscheinlich war das ein Fels, der so ein bisschen so wie der Schädel eines Menschen aussah. Das war der Ort seiner Hinrichtung. Nach dem jüdischen Gesetz war es so, dass die Menschen, die hingerichtet werden sollten, aus der Stadt herausgebracht wurden, so auch bei Jesus. Und wir sehen, was die Soldaten mit Jesus gemacht haben. Sie haben ihm ein Getränk gegeben, Wein mit Galle vermischt. Das war ein bitteres, ekliges Getränk. Sie wollten ihm damit wahrscheinlich nicht helfen, sondern ihn weiter foltern. Und wir haben hier bei diesem Getränk einen ersten Bezug zum Alten Testament. Jesus war nämlich nicht der Erste in der Bibel, der von seinen Feinden Galle zu trinken bekommen hat, sondern Matthäus spielt hier auf einem Psalm aus dem Alten Testament an. Psalm 69, Vers 22, den hat David geschrieben, diesen Psalm. Und er beschreibt darin seine Feindschaft und das Leid, das er erleben musste. Unter anderem musste David Galle trinken, so waren seine Feinde. Und Jesus erlebt genau das, nur noch viel intensiver. Und dann geschieht es. Vielleicht habt ihr das gemerkt in Vers 35, die Kreuzigung Jesu, die ist fast so nebenbei erwähnt. Matthäus schreibt einfach, als sie ihn aber gekreuzigt hatten. Er erklärt das gar nicht, das wird nur ganz kurz erwähnt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Leser damals, an die Matthäus vor 2000 Jahren geschrieben hat, ziemlich genau wussten, was eine Kreuzigung war und was dort geschehen ist. Für uns heutzutage ist das Kreuz ja ein schönes Symbol, das steht für den Christentum. Wir freuen uns, wenn wir das Kreuz sehen und es hat auch seine Berechtigung. Aber damals, da war das Kreuz ein Symbol des Schreckens. Davor hatte man Angst. Die Kreuzigung war eine Todesstrafe für die allerschlimmsten Verbrecher. So schrecklich, dass die römischen Bürger selber nicht gekreuzigt werden durften. Nur die schlimmsten Leute. Die, die gekreuzigt wurden, die hingen an ihren Händen und an ihren Füßen. Im Fall von Jesus hatte man Nägel durch seine Hände und Nägel durch seine Füße geschlagen. Um am Kreuz Luft zu bekommen, musste man sich an diesen Nägeln hochziehen, um nicht zu ersticken und nach oben drücken. Die Kreuzigung war nicht eine Todesstrafe wie viele andere, sondern Folter pur. Die Gekreuzigten verloren viel Blut, sie waren unter Schock, sie hatten unvorstellbare Schmerzen. Es war auch ein langsamer Tod, wo man lange gelitten hat, manche hingen dort tagelang. Und am Ende sind die Menschen dann erstickt oder an einem Herzinfarkt gestorben oder haben zu viel Blut verloren. Ich will das hier so eindrücklich beschreiben, weil wir das sehen müssen, wie sehr Jesus Christus am Kreuz gelitten hat. Zusätzlich haben die Soldaten ihn dann auch noch ausgezogen, sodass er nackt oder zumindest halbnackt war. So wollten sie ihn weiter beschämen. Und seine Kleidung haben sie dann verlost und unter sich aufgeteilt. Hier haben wir wieder einen ganz klaren Bezug zum Alten Testament. Der Evangelist Johannes, der hilft uns da, das bisschen besser zu verstehen. Johannes schreibt auch über die Kreuzigung und dort sagt er dann, dass das Entkleiden und auch das Verlosen von der Kleidung von Jesus die Schrift erfüllt. Nämlich Psalm 22, Vers 19, dort heißt es, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Psalm 22 wird noch zwei weitere Male in unserem Text zitiert oder direkt darauf angespielt. Wenn es dich interessiert, Vers 39 und Vers 43. Und Psalm 22 ist auch wieder so ein Psalm Davids, wo er sein eigenes Leid beschreibt, wie er gequält wurde von seinen Feinden. Und das war aber wieder nur ein Vorgeschmack von dem, was Jesus Christus später erleiden sollte. David wurde entkleidet und seine Kleidung wurde verlost, weil Jesus Christus hunderte Jahre später genau das erleiden sollte. Matthäus versteckt in diesem Bericht, dass in Jesus Christus sich das Alte Testament erfüllt. Alle Versprechen Gottes, überhaupt alles, was das Alte Testament berichtet, das findet in Jesus Christus und in seinem Werk seinen Höhepunkt. Auch das Kreuz war wirklich schon lange von Gott geplant. Und mich bringt das persönlich ins Staunen über Gottes Wort. Ich finde es einzigartig, dass wir hier ein Buch haben, was über Jahrhunderte hinweg geschrieben wurde, aber wo Gott eine große Geschichte erzählt. Hier sind keine Fehler drin. So ein Buch gibt es kein zweites Mal. Das hier sind Gottes lebendige Worte für uns. Ich hoffe, dass wir das sehen und dass wir ganz neu dankbar werden dürfen, wie beschenkt wir sind, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Wir haben bis jetzt in diesem Text über die Kreuzigung Jesu sehr stark das Leid von Jesus gesehen, was er am Kreuz erlebt hat. Und liebe Gemeinde, dieses Leid von Jesus Christus, das wird uns nicht einfach so beschrieben, sondern das darf uns eine Ermutigung sein und auch ein Trost, besonders denjenigen von uns, die gerade selber leiden. Wir leben auch als Christen immer noch in dieser kaputten Welt, eine gefallene Welt. Und deshalb leiden wir. Einige von uns hier in der Gemeinde, wir leiden körperlich. Durch das Alter haben wir nicht mehr die Kraft wie früher oder wir sind schwer krank geworden. Andere von uns leiden an der Seele. Sie sind traurig, deprimiert, niedergeschlagen und hoffnungslos. Wieder andere von uns müssen erleben, dass es andere Menschen gibt, die auf uns herabschauen, die uns verachten, so wie bei Jesus damals. Sogar die eigene Familie, die kann einen lieblos behandeln. Manchmal muss man das gerade auch bei Feiertagen wie Ostern erleben. Auch Kollegen in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz, sie können uns mobben. Ich denke, wir Christen, wir sind immer wieder Leid ausgesetzt. Leidest du? Hast du Schmerzen in deinem Leben? Dann will ich dich ermutigen, schau auf Jesus. Sieh sein Leid und seinen Schmerz, das, was er getragen hat. Und dann denk daran, gerade deswegen, weil Jesus gelitten hat, kann er auch dein Leid verstehen. Er sieht dich, er kennt deine Schmerzen, er kennt dein Leid, er weiß, wie du dich fühlst und er leidet mit dir. Er liebt dich und er will bei dir sein, gerade dann, wenn es dir schlecht geht. Sei ermutigt, lieber Christ, wenn du leidest. Jesus versteht dich und er leidet mit dir. So hat der Herr Jesus also gelitten. So wurde er erniedrigt damals durch die Kreuzigung. Und hier hört unser Text nicht auf, sondern die Erniedrigung von Jesus, die wird weiter beschrieben. Wir kommen zu der Verspottung von Jesus, zum zweiten Teil dieses Textes ab Vers 37. Ab Vers 37 dort verspotten die Menschen Jesus. Und dabei ist es wichtig zu merken, dass die Worte, die sie spöttisch aussprechen, in Wirklichkeit wahr sind. Ja, mitten im Spott steckt Jesu Identität, wer er ist und was er getan hat. Konkret werden 4 Dinge über Jesus gesagt. Er ist der König der Juden, er ist der Tempel, also der Begegnungsort mit Gott. Er ist der Retter, er ist der Sohn Gottes. Das sind die 4 Dinge, die wir nach und nach sehen werden. Das heißt, wenn wir genau auf die Worte der Feinde Jesu damals hören, dann können wir tiefer begreifen, wer Jesus ist. Und wir begreifen dann tiefer, was das Kreuz wirklich bedeutet. In Vers 37 finden wir die Anklage, die die Menschen damals gegen Jesus hatten. Dort heißt es, und oben über sein Haupt setzten sie eine Anschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Also es war so, dass wenn Menschen gekreuzigt wurden, dass immer wieder oben auf dem Kreuz dann der Grund hingeschrieben wurde, warum er sterben musste. Und die Anklage bei Jesus ist, dies ist Jesus, der Judenkönig. Da müssen wir drüber nachdenken. Jesus war sein Vorname, aber da steckt schon eine ganz tiefe Bedeutung hin. Jesus heißt nämlich, der Herr ist Rettung. Sein Name ist Programm. Und die zweite Anklage gegen Jesus ist, dieser war der König der Juden. Pilatus hatte kurz vorher Jesus schon gefragt, ob er der König der Juden ist. Und Jesus hat das bejaht. Die Soldaten von Rom, die hatten Jesus schon gequält und ihn als König verspottet. Und auch später im Text wird Jesus nochmal der König von Israel genannt. Das meint genau dasselbe. Und da sehen wir, welche Perspektive die Menschen damals hatten auf Jesus und auf seine Königschaft. Sie haben nämlich Jesus nicht als den wahren König gesehen, sondern sie hatten eine ganz andere Vorstellung vom König. Ja, die Juden wussten auch, das Alte Testament verspricht einen König. Gott würde eines Tages einen König senden. Aber die Juden damals, zumindest die allermeisten, sie haben sich diesen König ganz anders vorgestellt. Sie dachten, das wird ein König mit politischer und militärischer Macht. Einer, der die Römer endlich aus dem Land Israel rausschmeißt. Aber ein leidender König? Einer, der stirbt? Das war für die Menschen undenkbar. Die Menschen damals hatten also ein falsches Verständnis vom König, den Gott eines Tages schickt. Und genau deswegen verspotten sie ihn. Wie so einen schlechten Witz. Und dabei haben die Menschen wirklich das Alte Testament falsch verstanden. Wir haben vorhin Jesaja 53 gelesen. Das ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie schon das Alte Testament zeigt, dass der König einmal leiden muss. Der Messias muss leiden. Er wird zuerst erniedrigt, bevor er dann erhöht wird. Das passiert im Kreuz und in der Auferstehung Jesu. Das heißt, Jesus ist der wahre König. Das will uns dieser Text zeigen. Eine weitere Formulierung in diesem Text Jesaja 53 ist dann, dass der Messias sich zählen lässt unter die Übeltäter. Das heißt, er wird einmal behandelt wie ein Verbrecher, wie ein Krimineller. Und auch das sehen wir in unserem Text aus Matthäus 27. In Vers 38 wird gesagt, dass Jesus zwischen zwei Männern hängt, nämlich zwei Verbrechern, so als wenn Jesus selber so ein krimineller Verbrecher wäre. Und ab Vers 39 wird Jesus dann weiter verspottet. Aus drei unterschiedlichen Richtungen, drei unterschiedliche Personengruppen verspotten Jesus weiter. Nämlich die vorbeigehenden Menschen, einfach Passanten, die am Kreuz vorbeigelaufen sind. Dann zum Zweiten auch der Hohe Rat, also die religiöse Elite von damals. Auch sie haben Jesus verspottet. Und dann zuletzt sogar die Verbrecher. Sogar die Verbrecher, die auch am Kreuz hängen, haben die Dreistigkeit, Jesus zu verspotten. Das wollen wir uns noch nach und nach anschauen. Also zuerst verspotten Jesus die Vorbeigehenden. Vers 39 und Vers 40. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Viele haben die Kreuzigung Jesu damals gesehen, die ist an einem öffentlichen Ort geschehen, und viele haben ihn gelästert. Wir lesen, dass sie ihre Köpfe geschüttelt haben. Das ist auch wieder eine Formulierung aus Psalm 22. Das heißt, sie hatten kein Verständnis für Jesus und für seinen Tod. Sie haben ihn verachtet so sehr, dass sie nur ihre Köpfe schütteln konnten und gesagt haben, was ist denn das? Was ist das für ein Mensch? Er ist gescheitert. Und dann sagen sie Jesus, die Menschen, die an ihm vorbeigehen, dass er sich doch selber helfen soll. Steig doch herunter vom Kreuz. Wenn du so mächtig bist, wie du behauptest, dann komm doch runter. Ja, sie erinnern Jesus daran, dass er gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist. Und es stimmt auch, das hat Jesus für sich behauptet. Und die Vorübergehenden sagen auch zu Jesus diese interessanten Worte, der du den Tempel abreißen wolltest, und in drei Tagen wieder aufbauen, hilft dir selber. Der Tempel, der war damals für die Juden was ganz Wichtiges. Das war der Ort, wo Gott Menschen begegnet ist. Der Evangelist Johannes, der hilft uns wieder, das ein bisschen tiefer zu verstehen. Der schreibt ganz am Anfang seines Evangeliums, gleich im zweiten Kapitel, in den Versen 19 bis 21, die folgenden Worte. Das, was Jesus wirklich über sich selber in Bezug auf den Tempel gesagt hat. Ich lese euch das mal vor. Jesus sagte da, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist 66 Jahre erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Die Menschen damals dachten also, als Jesus vom Tempel gesprochen hat, dass er dieses große Gebäude meint, das, was so lange aufgebaut wurde, das, was so legendär ist. Aber Jesus redet eigentlich von sich selber, von seinem eigenen Körper. Jesus ist der Tempel, der abgerissen wird. Genau das geschieht am Kreuz. Er stirbt. Und drei Tage später wird der Tempel wieder aufgebaut. Jesus steht von den Toten auf. Das feiern wir übermorgen an Ostersonntag. So, wir sehen, Jesus ist also in gewisser Weise der neue Tempel. Er ist der neue Ort, wo Gott und Mensch sich begegnen können. Durch Jesus haben wir Zugang zu Gott und können Gemeinschaft mit Gott haben. Und ich glaube, lieber Christ, das darf wieder so eine Ermutigung für uns sein, die wir mitnehmen können aus diesem Text. Wenn du das Kreuz siehst, dann denk daran, durch Jesus kannst du Gemeinschaft mit Gott haben. alles, was uns als Sünder früher von Gott getrennt hat, das ist wirklich aus dem Weg geräumt. Wir haben vorhin die Worte aus dem Bericht der Kreuzigung gehört, dass der Vorhang zerrissen ist, der im Tempel war. Das ist genau deswegen passiert, weil Gott und Mensch durch Jesus wieder zusammen sein können, Gemeinschaft haben können. Ich bete, dass gerade in dieser Osterzeit uns das neu ermutigen darf, auch als Christen, dass wir das Wunder von Ostern neu begreifen dürfen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen durch Jesus Christus. Das ist mein Gebet, dass wir das ausnutzen. Wir machen das jetzt gerade im Gottesdienst, wir haben Gemeinschaft mit Gott und ich hoffe, dass auch die nächsten Tage bei dir davon geprägt sein dürfen, dass du Gemeinschaft mit deinem Retter hast. Jesus als Tempel, wir haben das jetzt verstanden, denke ich. Die Menschen damals haben das nicht verstanden. Sie haben Jesus verspottet, dass er den Tempel abreißen und wieder aufbauen will. So haben also die vorübergehenden Menschen, die Passanten damals, Jesus verspottet. Und das hat auch der Hohe Rat getan. Wir lesen nochmal zum Schluss die Verse 41 bis 43. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Der Hohe Rat, der bestand damals aus den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten. Und diese Feinde Jesu, die haben sich selber als Gewinner gesehen. Sie dachten, jetzt haben sie endlich Jesus besiegt. Er hängt jetzt dort am Kreuz als der Verlierer. Und deswegen verspotten sie ihn nochmal so richtig. Sie drücken ihm nochmal einen rein. Als erstes spottet der Hohe Rat, dass er sich doch selber helfen soll. Vers 42, sie sagen, anderen hat er geholfen. Und das stimmt wirklich. Jesus war einer, der anderen geholfen hat. Jesus hat sich um andere Menschen gekümmert. Er hat seine Zeit denen geschenkt, die nicht viel wert waren. Er war gerne bei den Menschen, die gering geachtet sind. Er hat die Kranken geheilt. Er hat die Besessenen befreit. Ja, das stimmt. Jesus war wirklich einer, der anderen geholfen hat. Aber jetzt werfen sie ihm vor, sich selber kann er nicht helfen. Ja, als wenn Jesus, als er da am Kreuz hing, das gar nicht könnte. Als wenn er jetzt dazu nicht fähig wäre, sich selber zu helfen. Als wäre er am Kreuz gescheitert. Als zweites spottet der Hohe Rat, dass Gott ihm doch helfen soll. Vers 43. Ja, wenn er das nicht schon selber kann, dann soll Gott ihm doch helfen. Er hat Gott vertraut, sagen die Menschen. Das ist natürlich voller Ironie. Sie glauben gar nicht, dass er Gott vertraut. Sie sagen weiter, Gott soll ihn erlösen, wenn er Gefallen an ihm hat. Auch das haben die Leute nicht geglaubt. Als Jesus dort am Kreuz hing, haben sie ihn als von Gott verflucht gesehen. Als würde Gott kein Gefallen an Jesus haben. Als würde Gott Jesus nicht lieben. Aber hier verstehen die Menschen, die Jesus damals gesehen haben, ihn wieder völlig falsch. In Wirklichkeit hat Gott großes Gefallen an Jesus Christus. Der Vater liebt seinen Sohn. Und das hört am Kreuz so auch nicht auf. Gerade am Kreuz zeigt Jesus ja, dass er der perfekte Sohn ist. Er, der gehorcht, sogar seinem Vater sogar bis in den Tod hinein, sogar mitten im Leid, hört Jesus nicht auf, seinem Vater zu gehorchen. Er war der perfekte Sohn und deswegen liebt der Vater den Sohn. Wir sehen also wieder, der Hohe Rat hatte ein falsches Verständnis. Ein falsches Verständnis von Gott, dem Vater, ein falsches Verständnis von dem, was Jesus da tut. Ich will uns nochmal an das Kunstbeispiel am Anfang meiner Predigt erinnern. Na, so wie wenn ein Kunstbanause ein richtig schönes Bild sieht und das verachtet, weil er den Wert darin gar nicht sieht, so ist genau das, was hier passiert. Die Menschen sehen Jesus und sie verachten ihn, weil sie nicht begreifen, was hier passiert. Und sie haben Gott nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden, was Gott tut am Kreuz. Und das ist eigentlich tragisch. Diese Männer hatten sich ja selber groß dafür machen wollen, dass sie Gott kennen, dass sie die Schriften kennen, dass man zu ihnen kommen muss, wenn man Gott kennenlernen will. Aber sie hatten überhaupt nicht begriffen, wer Gott ist und was er in Jesus tut. Stattdessen sagen die Leute, dass er sich selber helfen soll, dass Gott ihm helfen soll. Aber wisst ihr, das Schöne ist, dass Jesus darauf nicht gehört hat. Er hat sich nicht selber geholfen. Und er wollte auch nicht, dass der Vater ihm hilft. Ich lade uns ein, dass wir uns hineinversetzen in Jesus Christus. Wie muss es ihm gegangen sein dort am Kreuz? Er hing dort durchnagelt. Er hatte so viele Schmerzen, hatte Durst, wahrscheinlich Kopfschmerzen, vielleicht Fieber. Er hat schon viel Blut verloren. Sein Leid war unvorstellbar. Und jetzt wird ihm gesagt, ach komm, steig doch runter. Hilf dir doch selber. Ich denke, die Versuchung ist vielleicht groß geworden für Jesus, darauf zu hören und wirklich vom Kreuz hinunterzusteigen, damit das Leid endlich vorbei ist. Aber das hat Jesus eben nicht gemacht. Seht ihr, Jesus hilft sich nicht selbst und er lässt sich auch nicht von seinem Vater helfen, weil er uns helfen wollte. Das ist das Wunder von Karfreitag. Darum geht's am Kreuz. Das Wort helfen, was hier benutzt wird, das heißt retten. Und genau das ist am Kreuz geschehen. Jesus ist nicht wieder vom Kreuz heruntergekommen, weil er uns retten wollte. Er wollte andere Menschen retten. Auch diejenigen, die ihn jetzt gerade verspotten. Auch die Menschen, die seine Feinde waren, die auf ihn herabgeschaut haben, die ihn gehasst haben. Auch für sie hing er dort am Kreuz. Und wisst ihr, das gilt auch für uns. Eigentlich müssten wir dort am Kreuz sterben, so wie Jesus gestorben ist. Wir Menschen, wir leben nämlich nicht so, wie wir das tun sollten. Gott ist real, es gibt einen Gott, er hat uns unser Leben geschenkt und das bedeutet, dass er eigentlich entscheiden darf, wie wir leben sollten. Aber das schafft keiner von uns. Wir alle, wir lieben Gott nicht so, wie wir das sollten. Wir geben Gott nicht die Ehre durch unser Leben. Wir lieben andere Menschen nicht so, wie wir das sollten. Wir lehnen Jesus ab, genauso wie die Menschen das damals gemacht haben. Und das bedeutet für dein Leben, dass wir eigentlich so sterben müssten, wie Jesus Christus damals gestorben ist. Das hätten wir verdient, für unsere Ablehnung, für unseren Spott. Das gilt für dich und das gilt auch für mich. Aber heute ist kein trauriger Tag, sondern heute ist ein Freudentag, weil wir feiern dürfen, dass genau das Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er ist dort unseren Tod gestorben. Er ist dort gestorben für uns. Wir haben am Anfang so intensiv über die Schmerzen nachgedacht, die Jesus dort erlitten hat, wie er erniedrigt wurde, wie er Schmerzen hatte. Und das waren in Wirklichkeit unsere Schmerzen und unser Leid. Wir haben das zum Beispiel in Jesaja 53 gelesen. Dort hieß es, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Jetzt war es aber so, dass ja Jesus überhaupt nicht der Einzige war, der damals gekreuzigt wurde. Es gab Hunderte, wahrscheinlich Tausende Menschen, die damals von den Römern über die Jahrzehnte hinweg gekreuzigt wurden. Aber siehst du, keiner ist so gestorben wie Jesus. Was seinen Tod so einzigartig macht, ist nicht das körperliche Leid, sondern was seinen Tod so einzigartig macht, ist, dass er dort die Strafe für die Sünde der ganzen Welt trug. Jesus hat den Zorn getragen über alles, was wir falsch gemacht haben. Er hat sich bestrafen lassen für unsere Fehler. Er hing dort am Kreuz für unsere Sünde, für unsere Rebellion gegen Gott, für unsere Lieblosigkeit, dafür, dass wir Jesus ablehnen und ihn verspotten. Dafür hing er dort. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Auch deswegen habe ich das körperliche Leid von Jesus eindrücklich beschrieben. Das war schrecklich, das war auch real, das war furchtbar. Aber das, was Jesus wirklich erlitten hat, auf einer tieferen Ebene, das war noch viel furchtbarer. Er hat den Zorn Gottes getragen für unsere Schuld. Das war der Grund, warum Jesus dort gestorben ist. Wenn du zur Osterzeit vielleicht Nachrichten schaust oder Magazine liest, dann wird viel spekuliert, warum Jesus Christus gestorben ist. Zum Beispiel, dass er einfach gegen die Machthaber der damaligen Welt verloren hat. Er hat es zu sehr übertrieben, war zu frech, zu rebellisch. Deswegen ist er halt hingerichtet worden. Aber das stimmt nicht. Das ist nur ein oberflächlicher Blick auf das Kreuz. Nein, in Wirklichkeit starb er dort freiwillig für uns, für dich und für mich. Ich will nochmal Jesaja 53 zitieren, weil das so wertvolle Worte sind. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr Lieben, das ist das Wunder von Karfreitag. Und die Frage für dich ganz persönlich ist, erkennst du das an? Siehst du, dass du Jesus brauchst? Siehst du, dass du ein Problem mit Gott hast? Verstehst du, dass Jesus auch für dich dort am Kreuz sterben musste? Das ist die Frage, die ich dir heute für diesen Karfreitag mitgeben will. Denk drüber nach. Und weißt du, Jesus Christus, der ist an Karfreitag nicht tot geblieben, sondern er ist wieder auferstanden von den Toten. Und der auferstandene Herr Jesus Christus, er ruft eigentlich zu dir und er fragt dich, gibst du zu, dass du ein Problem mit Gott hast? Und vertraust du dich Jesus an, dass er dir helfen kann? Wir würden es als Gemeinde lieben, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen, warum Jesus auch für dich sterben musste und wie du dein Leben auch ihm anvertrauen kannst. Ich freue mich sehr darüber, dass viele von uns diesen Schritt schon getan haben. Viele von uns vertrauen auf Jesus. Wir kennen den Grund, warum er dort auch für uns gestorben ist. Aber ich glaube, auch für uns ist diese Erinnerung an den Tod Jesu so kostbar. Wir sehen dort nämlich, dass Gott uns liebt. Immer wieder sind wir als Christen in der Versuchung, dass wir Zweifel daran bekommen, ob Gott uns wirklich liebt. Gibt es etwas in deinem Leben, weswegen du immer wieder denkst, Gott liebt mich nicht? Vielleicht ist es deine Vergangenheit, Dinge, die du früher erlebt hast, die dich irgendwie bis heute prägen. Vielleicht hast du Zweifel, ob Gott dich liebt, wegen deinem eigenen Versagen, auch als Christ. Sünden, die du irgendwie nicht los wirst, die immer wieder in dein Leben hineintreten. Vielleicht denkst du auch, dass Gott dich nicht liebt, weil du leidest, weil du es richtig schwer hast. Wenn du das Gefühl kennst, dann lade ich uns ein. Lasst uns ganz neu auf das Kreuz schauen. Wir sehen dort, wie sehr Gott uns liebt. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Gott liebt dich, Jesus liebt dich, auch da, wo wir das vielleicht nicht sehen können. Schau aufs Kreuz und sieh, wie Gott dich liebt. Heute ist Karfreitag, aber ich glaube, eigentlich darf für uns in unserem Leben jeder Tag Karfreitag sein, weil wir das immer wieder brauchen, dass wir diesen Blick aufs Kreuz ganz neu bekommen, dass wir den wahren Blick aufs Kreuz haben. Und ich hoffe, dass uns diese Botschaft vom Kreuz auch jetzt in den nächsten Tagen begleitet, dass sie uns immer wertvoller werden darf, solange wir hier auf der Erde leben, dass wir immer mehr darüber staunen, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Das werden wir auch in der Ewigkeit noch weitermachen. Auch da wird der Tod Jesu Bedeutung haben. Wir werden Jesus für alle Ewigkeiten anbeten, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und lasst uns das doch auch zu unserem Gebet machen, dass Gott die Osterzeit auch in unserem Leben, auch für uns als Gemeinde benutzt, dass wir den Tod Jesu immer mehr begreifen und uns darüber freuen dürfen, was er für uns getan hat. Amen. Und dafür will ich gerne noch mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir heute im Besonderen darüber nachdenken dürfen, dass dein Sohn gestorben ist für uns. Und wir wollen so bitten, dass du uns immer wieder den wahren Blick aufs Kreuz gibst, dass wir immer wieder neu erkennen, wieso Jesus gestorben ist, wieso das auch für uns wichtig war. Schenk, dass wir immer wieder neu begreifen, wie sehr du uns liebst und dass wir darüber ins Staunen geraten. Dir, lieber Vater, sei alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.